Herzlich willkommen, hier ist der Sneakpot. Wir schreiben die Ausgabe 562 und zwar aus einer Zeit, in der Polen noch schwarz-weiß war. Wir sammeln Volkslieder in Polen und dazu brauche ich die Frau am Akkordeon und das ist Claudia Nördinger.
Guten Abend und der Mann am Klavier ist Robert Krüger.
Genau und zusammen besprechen wir den Film Cold War. Hat ja noch so einen Beititel, der Breitengrad der Liebe. Das klingt wieder so ein bisschen so, jetzt sind wir im Rosamunde-Pilcher-Land, oder?
Hier nichts könnte weiter entfernt von der Wahrheit sein, tatsächlich. Ja, das ist der deutsche Untertitel.
Genau, dann muss ich dir jetzt die obligatorische Frage stellen. Worum geht's?
Ja, es ist der neue Film von Pavel Pawlikowski, der im Jahr 2015, das hätte ich nachschauen sollen, sowas in dem Dreh, vor ein paar Jahren, den Auslands-Oscar für Ida gewonnen hat, also ein polnischer Regisseur, den ich nicht gesehen habe, zugegebenermaßen. Ja, und jetzt dieser Film, den werdet ihr wohl so in den kleineren Arthouse-Kinos antreffen. Der hat in Cannes, Pavel Pawlikowski den Preis für die beste Regie gewonnen mit diesem Film. Und war auch nominiert für die Goldene Palme. Also durchaus einiges insgesamt an Award Attention für diesen Film. Und ich denke, das wird sich auch bei den Oscars widerspiegeln, dass er zumindest nominiert wird. Also gehe ich eigentlich fast davon aus. Die Geschichte ist, wir befinden uns relativ nah nach dem Zweiten Weltkrieg am Anfang des Filmes. Und zwei, ja, was sind die denn? Weiß nicht. Musiker, Musikwissenschaftler, keine Ahnung, die sind unterwegs so auf dem Land in Polen und sammeln im Prinzip polnische Folklore. Also sie lassen sich von irgendwelchen Leuten Lieder vorsingen, Volkslieder, eben ganz alte und so verborgene Schätze im Prinzip. Und das ist sehr schön, am Anfang des Filmes hat man das dann eben, wie sie von irgendwelchen alten Männchen und kleinen Mädchen und Gott weiß was auf der Straße mit Akkordeon oder ohne, wie auch immer, eben diese Lieder vorgesungen bekommen. Sie nehmen die auf und sie sammeln die eben und dann stellen sie eine Truppe zusammen. Also sie casten dann junge Sänger und Sängerinnen, aber eben auch so quasi vom Land, aus dem Volk, also keine Profis, und bilden die dann aus in Gesang und Tanz und kreieren eine Show, wo es eben darum geht, die polnische Folklore zu präsentieren. Und das wird relativ schnell, wird das ziemlich erfolgreich und relativ schnell gerät das natürlich aber auch unter politischen Einfluss, weil wir uns eben im Kalten Krieg befinden und relativ schnell das Potenzial gesehen wird, davon jetzt sowas urtümlich Polnisches zu verkaufen und so. Und dann gibt's eben auch Vorstellungen darüber, wie dieses urtümlich Polnische dann aussehen könnte oder was es vielleicht noch verkaufen könnte und sowas.
Und es politisch zu instrumentalisieren?
Genau.
Oder?
Ja, okay. Genau. Also, um eigentlich was zu machen, was dann wieder sehr nah rankommt an das, was man in Deutschland im Dritten Reich eben zum Teil auch hatte. Also diese Vereinnahmung von sowas wie alter Volkskultur, dann eben für ein politisches Programm. Und die zentrale Liebesgeschichte, um die es dann geht, und zwar über einen relativ langen Zeitraum, also über bestimmt 15, 20 Jahre hinweg, ist eben zwischen einem, also dem Mann, der da auf der Suche nach den Volksliedern war, und einer jungen Frau, die Teil dieser Truppe ist, also die aufgenommen wird als eine der auszubildenden Sängerinnen und Tänzerinnen und dann eben ein Mitglied des Ensembles wird. Wobei schon gleich zu Anfang klar ist, dass sie vielleicht nicht so das Mädchen vom Lande ist, was als was sie sich da verkauft. Also dass sie vielleicht ein bisschen untypisches Profil für die Art von Person hat, die eben in dieser Truppe ansonsten so unterwegs ist. Also vielleicht auch nicht ganz so unschuldig ist wie die anderen Mädchen um sie herum. Und er interessiert sich relativ schnell für sie, sieht eben, also ist jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt so, dass sie die beste Sängerin ist oder sowas, aber er sieht eben, dass sie irgendwie eine Persönlichkeit hat, die fesselt und dass sie was zu bieten hat, was auch für die Bühne eben von großem Wert ist. Und dann beobachten wir ihre Beziehung, ihre Liebesbeziehung über eben eine größere Strecke Zeit, wobei es immer wieder solche Brüche gibt. Und es ist auch immer wieder so, dass Etappen dieser Geschichte nicht komplett auserzählt werden, sondern dann im Prinzip abbrechen und wir uns so ein Stück weiter zudenken können, was dann wahrscheinlich passiert ist. Oder wenn es dann wieder ansetzt, dann erfahren wir so zwischen den Zeilen, was jetzt wohl passiert ist. Aber viele Sachen werden nicht so auserzählt, wie man das mit Sicherheit auch machen könnte oder wie man das bei Rosamunde Pilcher mit Sicherheit machen würde. Was sehr schön ist. Also ich finde, dass der Film dadurch sowas Episodenhaftes hat, aber trotzdem eben immer bei dieser zentralen Liebesgeschichte bleibt. Der Film ist schwarz-weiß, allerdings habe ich daran keine Sekunde während des Films gedacht.
Aber Rosamunde Pilcher wäre in schwarz-weiß auch nicht vorstellbar, glaube ich.
Nee. Also es ist wirklich so, er sieht wunderbar aus, sieht wirklich ganz toll aus. Er klingt auch toll, muss man sagen. Auch die Musik ist toll, ist dann ein Teil des Filmes, findet dann auch eher so in Paris in der Jazzszene statt. Da gibt's dann eben auch so ein paar Etappen. Und dann gibt es so eine musikalische Vermischung zwischen eben dieser polnischen Folklore und dem, was eben zu dieser Zeit in Paris in der Jazzszene passiert ist, was auch sehr aufregend ist, finde ich. Und wie gesagt, er sieht toll aus, er klingt toll. Die beiden Hauptdarsteller sind wirklich fantastisch und sehr, sehr überzeugend. Ich finde, das ist wirklich ein kleines Kinojuwel. So, es ist auf jeden Fall so ein bisschen so ein Kunstfilm-Kinojuwel, keine Frage. Aber es ist wirklich ein toller Film.
Aber das, hast du den wieder in OMU gesehen? Das heißt mit polnischen Texten und dann auch mit polnischem Gesang und allem?
Genau, also das ist natürlich so, ich meine, den kann man mit Sicherheit auch synchronisiert sehen, aber ich finde natürlich schon, dadurch, dass diese polnische Folklore so wichtig ist für den Film, stelle ich mir vor, dass bei einer synchronisierten Version, ich weiß nicht, da würden die vermutlich die Musik auch im Original belassen, oder? Wie würden die das machen?
Weiß ich nicht, da gibt es ja immer unterschiedliche Mittel und Wege, je nachdem, wie wichtig die Musik ist und vor allen Dingen wahrscheinlich auch, wie viel Budget fürs Synchronisieren zur Verfügung steht. Wird das ja mal so gemacht.
Also das weiß ich nicht. Ich kann mir das im Moment eben sehr schwer vorstellen, dass man das in der Synchronisation musikalisch irgendwie abbilden kann, weil gerade auch am Anfang diese Szenen auf der Straße, wo dann aufgenommen wird, das hat schon sowas von so einem Dokumentarfilm. Ich habe auch mal einen Dokumentarfilm gesehen, der was ganz Ähnliches gemacht hat, wo es auch um so eine Gruppe von Musikwissenschaftlern in dem Fall ging, die irgendwo quasi im Kaukasus rumgefahren sind und sowas Ähnliches gemacht haben. Und das fühlt sich sehr dokumentarisch an, was die da machen. Und das kann ich mir ganz schwer vorstellen, wie das in der Synchronisation, wie das rüberkommen sollte. Also und der Gesang ist eben so wichtig dafür. Also das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das dann gemacht ist. Oder ob man dann den Gesang im Original lässt und das gesprochene Deutsch. Kann ich mir beides nicht so gut vorstellen.
In deiner Sichtung war jetzt wahrscheinlich auch dann der Gesang mit untertitelt, oder?
Genau, ja.
Ja, dann würde man das wahrscheinlich genau so machen. Und dann nur die gesprochenen Anteile synchronisieren. Also könnte ich mir vorstellen, weil das ist ja schon, das wäre ja nicht das erste Mal, dass es so gemacht wird.
Genau, ja, also das ist wahrscheinlich dann schon die gangbarste Lösung, weil ich glaube, den Gesang kann man nicht synchronisieren. Da kommt einfach nichts mehr rüber. Und das ist schon, ich muss zugeben, ich bin mit der polnischen Sprache nicht besonders gut vertraut. Also jetzt auch vom Klang her nicht. Und ich fand, dass das ein sehr ansprechender Effekt ist, wie die Sprache klingt. Mit der Musik, aber eben auch im Gesprochenen. Das hat für mich nochmal eine Ebene zum Film dazugegeben, was ihn noch interessanter für mich gemacht hat. Ja, also ich finde, es ist wirklich ein sehr schöner, auch zum Teil trauriger Film, der so Geschichte zwischen den Zeilen erzählt. Also es ist auf jeden Fall eine Menge Kalte Krieggeschichte drin, aber ohne, dass es jemals irgendwie plakativ werden würde. Und ohne, dass der Film da seine Hauptfiguren opfern würde oder irgendwie in den Dienst von irgendwas anderen stellen würde. Die Hauptfiguren werden gespielt von einer Schauspielerin namens Joanna Kulik und Tomasz Kot heißt er wohl. Und die sind beide fantastisch. Also es finde ich auch immer wieder mal sowas, dass man eben doch über die Grenzen in die Nachbarländer, in die europäischen, nicht so richtig rüberblickt und häufig diese Schauspieler überhaupt nicht kennt und jetzt auch nicht weiß, ob das irgendwie Riesenstars dort sind oder, keine Ahnung, jedem bekannt ist, dass die eben fantastische Charakterdarsteller sind. Ich hatte sie wirklich noch nie gesehen und fand sie so gut. Ja, also ein in sich sehr, sehr stimmiges, kleines Filmmeisterwerk, finde ich.
Ja, cool.
Ja.
Also Cold War, dann eben zu suchen in den kleinen Programmkinos der Mittel- und Großstädte.
Genau, ich gebe 9 Punkte und hoffe, dass das bei den Oscars entsprechend gewürdigt wird, was er tut. Aber gut, ich denke, da sind die Chancen ja immer ganz gut, wenn man schon mal gewonnen hat als Regisseur, dann haben die einen ja immer so bei diesem Auslands-Oscar immer eher so ein bisschen auf dem Plan.
Insofern. Ja, wird man mehr beobachtet wahrscheinlich.
Ja, ja, und ich meine, natürlich kann und so hat jetzt wahrscheinlich auch geholfen, aber
es ist wirklich schöner helfen. Film.
Genau. Also ist auch ein Film, wo man mit seinen Eltern reingehen kann oder, keine Ahnung, mit seiner Freundin.
Keine weirden, awkwarden Sexszenen, wo das Nö. Den Eltern guckt, ist ja immer ein bisschen schwierig.
Nö, also es gibt eine Sexszene. Ja, es gibt 2 Sexszenen, aber sie sind nicht so, dass man es nicht, also meiner Meinung nach, kann man es auch mit den Eltern aushalten.
Okay. Ist auch irgendwie ein komischer Effekt, oder? Aber das geht nicht nur mir so, oder?
Nee, überhaupt nicht. Ja. Natürlich, ist furchtbar.
Aber warum? Ist irgendwie total seltsam.
Tja. Ja, vor allen Dingen, wenn es so lang gezogen ist. Ne? Ja. Also ich meine, so ein paar Sekunden hält man das schon mal so durch, aber ja, tja. Irgendwann ist ja dann auch gut.
Ja. Ja. Gut, also Cold War, haben wir das.
Würde ich empfehlen, auf jeden Fall.
Eine Empfehlung direkt zum Start der Sendung. Dann empfehle ich mir jetzt ein Alkoholgetränk zu vermischen für die Droge der Wahl. Was gibt's bei dir?
Eine Apfelschorle.
Ja, das ist doch mal eine anständige Droge. Ich habe gerade einen Frosch im Hals, der dringend mit einem Manhattan gelöscht werden muss. Ich habe nämlich auch eine neue Flasche Wermut. Mhm. Und deshalb, müssen Wermut-Drinks getrunken werden. Insofern mache ich jetzt hier einfach ein bisschen Wermut und ein bisschen mehr Whisky und dann kommt da noch ein Bitter rein und fertig.
Sehr gut. Das passt gut. Ich habe, meine Nase ist nämlich total dicht. Ich überlege die ganze Zeit, wie man am besten spricht, ohne irgendwie durch die Nase zu atmen. Mhm. Ist gar nicht so einfach.
Ja, das glaube ich. Du musst jetzt aber widersprechen, denn du hast noch einen Film gesehen. Ich habe das Bild angeklickt und da ist sowas Yeti-artiges.
Genau so ist es. Ja, ich war im Kino mit der Lydia zusammen, weil sie darauf bestanden hat, dass wir mal wieder zusammen gehen. Und das von den Angeboten für unter, was weiß ich, was das ist, also für wo man mit einer 3-Jährigen reingehen könnte oder fast 4-Jährigen, erschien mir am sympathischsten der Film Smallfoot. Der tatsächlich
Ach so, Bigfoot, Yeti, Smallfoot, genau. I get it, ja.
Genau, ist sozusagen von der anderen Seite gedacht. Also wir sind bei den Yetis. Mm. Und die Yetis leben in so einer ganz lustigen Gesellschaft, in der die relativ stark reglementiert ist, wo es ganz stark so ist, dass man an gewisse Dinge zu glauben hat und sie nicht in Frage zu stellen hat. Und eine dieser Regeln, an die man zu glauben hat, ist, dass es den Smallfoot, also Menschen, nicht gibt. Dass das nur ein Gerücht ist quasi. Und es gibt dann so, also die leben quasi über den Wolken und dann gibt es so eine Mythologie dazu, was unter den Wolken ist. Und das erfahren wir eben. Wir erfahren am Anfang so, wie diese Gesellschaft so aufgebaut ist.
Also die leben auf hohen Bergen oder was?
Genau.
Ah, okay.
Also im Himalaya.
Ja, okay, sowas. Ja, verstehe.
Ja, und die haben eben quasi den Smallfoot nie wirklich gesehen, aber es gibt eben dieses Gerücht, dass es den gibt. Und dann gibt es so ein paar Verrückte in ihrer Gesellschaft, in ihrer Gemeinschaft, die eben davon überzeugt sind, dass es den gibt, aber die sind eigentlich schon so ausgestoßen, weil das ist inakzeptabel.
Ich sehe gewisse Parallelen.
Genau. Das sind eben solche Weirdos, wie man das auch so kennt, die Leute, die Yeti Appreciation Society oder was auch immer
es gibt. Oh, gibt es die? Das ist
ja, ich weiß nicht, aber sowas in der Art gibt es ja bestimmt. das, was da natürlich passiert, ist, dass es eine Begegnung mit dem Smallfoot gibt und dass unsere Hauptfigur, also ein junger Yeti, der ich möchte das jetzt nicht erklären, welchen, er soll zukünftig einen besonderen Job in dieser Gemeinschaft übernehmen, den sein Vater jetzt macht und vor ihm der Großvater und davor der Urgroßvater und so weiter, also was ganz Ehrenhaftes. Und darauf wird er jetzt quasi vorbereitet und jetzt plötzlich gerät eben seine Welt ins Wanken und er stellt alles in Frage, an was er bisher geglaubt hat und stellt dabei eben fest, dass das von der Gemeinschaft so nicht akzeptiert wird. Ja, und dann kommen eben so die unterschiedlichen Lawinen ins Rollen. Ja, und das Ganze ist ein Animationsfilm mit auch Liedern, die nicht schlecht geschrieben sind, finde ich. Also ganz gute musikalische Einlagen. Und insgesamt finde ich auch, dass der Film auf jeden Fall sympathisch ist. Also irgendwie die Hauptfiguren, dieser Grundkonflikt, auch eben so diese, naja, ich meine, das ist natürlich ziemlich zeitgemäß, dieses glaubt man alles, was die Gesellschaft einem so mit auf den Weg gibt und was eben so die Lehrmeinung ist oder gibt es nicht zum Teil auch Dinge, die man mehr hinterfragen müsste und solche Sachen. Aber eben ohne zu weit abzukommen davon, einfach auch ein Film sein zu wollen, der Kinder unterhält. Und die Lydia hat sich auch sehr gut unterhalten gefühlt. Gegen Ende gab es eine Stelle, wo sie dann mal auf meinen Schoß geflohen ist. weil sie etwas unheimlich wurde.
Bei einem spontanen Sprung, den du nicht vorhersehen konntest.
Ja, nee, sie hat dann erst gesagt, Mama, Mama, Mama. Und hat sich so zu mir rüber gewälzt. Ja, und also ich habe dann sogar einen Moment erwogen, ob wir jetzt gehen müssen oder sowas, aber es war nur so ein ganz kleiner Moment, also es war dann auch schnell wieder ausgestanden. Aber ja, es gibt so ein paar so Referenzen und so, die man als Erwachsener halt, dann auch so filmische Referenzen gibt es ein paar, aber es ist jetzt kein Film, der die ganze Zeit so wink-wink dich irgendwie dazu zwingt, den doppelten Boden zu suchen, ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der einen auch als Erwachsener nicht nervt und ganz gut unterhält und irgendwie ganz schöne Musik und ganz nette Charaktere. Und er ist irgendwie humorvoll und sympathisch. Also ich finde, ein Animationsfilm, der wirklich sehr, sehr in Ordnung ist und den man gut anschauen kann.
Sehr gut. Aber ich muss da noch einwerfen, ein Yeti ist kein Bigfoot, das sind zwei unterschiedliche Viecher.
Tja.
Also ein Sasquatch ist quasi das gleiche wie ein Bigfoot.
Ja.
Aber ein Yeti ist was anderes.
Ja, aber das hier ist ein Yeti, weil die wohnen ja im Himalaya, gell?
Ja, ja, aber dann heißt der Film ja Smallfoot. Und
ja,
da
der
ist
Film
ja
heißt Smallfoot, ja, das ist so tatsächlich so.
Schwierig. Egal, ja. Das sei ihm verziehen, wenn er denn sonst so weit gut ist. Das ist
ganz sympathisch, ja. Also ich würde jetzt sagen, kein Meisterwerk. Ja, sieben Punkte kriegt er, ja.
Super, lassen wir gelten.
Jo, was haben wir noch?
Ja, ich hätte dann vielleicht noch einen Dokumentarfilm beizutragen.
Oh.
Ich habe den geguckt auf Amazon, da muss man allerdings Geld für noch hinlegen. Alphabet heißt er und ist von dem Herrn Erwin Wagenhofer, ein österreichisch-deutscher Dokumentarfilmmacher, den man kennen kann, weil er jetzt Let's Make Money gemacht hat.
Ah, ja,
und,
okay.
We Feed the World. Mhm. Und jetzt eben, oder beziehungsweise ich glaube, die sind sogar, Alphabet ist sein neueres Werk aus dieser Reihe sozusagen. Und in Alphabet geht es um Bildung und um die Frage, was tun wir unseren Kindern an quasi mit der Art, wie wir heutzutage Bildung denken. Und der Film macht dann so eine Runde, am Anfang beginnt er mit einem relativ ausgiebigen Teil in China, wo ja so eine Bildungsoffensive quasi gerade von staatlicher Seite her verordnet worden ist, die auch schon im Land kritisch gesehen wird. Er findet da einen Professor, der an der Uni lehrt und sich auch auf Pädagogik und Bildung und sowas selbst mit als Forschungsschwerpunkt kapriziert und der das auch durchaus sehr, sehr kritisch sieht, was da passiert. Weil die da halt so, da müssen halt schon fünfjährige Mathe-Olympiaden gewinnen. Ja. Und da wird halt relativ krass einfach Wissen zum Auswendiglernen, zum reinen Auswendiglernen in Kinder reingepresst, muss man sagen. Und Kreativität oder ein bisschen spielerischer Umgang mit Wissen oder mit Wissenserwerb ist da gar nicht gefragt. Und gibt's halt genügend Stimmen, die sagen, dass das schon kritische Folgen für die Kreativität der Gesamt, das auch der Wirtschaft, des Wirtschaftssystems hat. Also gibt's Leute, die da Parallelen ziehen und sagen, dass die Chinesen so dafür bekannt sind, dass sie Produkte kopieren und selten was originär Eigenes auf den Weltmarkt bringen, hätte genau mit dieser Kultur zu tun. Kann man wahrscheinlich geteilter Meinung drüber sein, bin ich jetzt auch kein Experte, aber solche Themen werden da jetzt erstmal beleuchtet ein bisschen, und dann macht der Film irgendwann einen Cut nach Deutschland, Österreich, wo er eben auch herkommt, und schaut sich das hierzulande so ein bisschen an und begleitet dann verschiedene Personen. Ich stehe dem Film nicht so ganz unkritisch gegenüber. Es ist natürlich viel drin, was man jetzt so, auch wenn man selbst Kinder hat und wo die Schule irgendwann mal demnächst ein Thema werden wird, dann sieht man da vieles, was einen erschreckt und wo man sich denkt, ach Gott, das war doch bei uns damals nicht so. Hat sich das wirklich schon so weiterentwickelt? Dass eben Prüfungsstress und das Vorbereiten auf Prüfungen eigentlich ein dauerhaftes Thema ist, mit dem die Kinder nicht mehr entkommen können und immer weniger Freizeit übrig bleibt und so weiter und so weiter. Kann man sich alles angucken, kann sich da so ein bisschen gruseln lassen, kann sich fragen, was das für einen selbst bedeutet, lernt ein kleines bisschen was darüber, wie unser Hirn so mit Lernen umgeht, weil da kommen ein paar Hirnforscher und so zu Wort. Ein paar Sachen werden da drin gezeigt, so werden so Studien zitiert und so, die ich nicht so ganz vorbehaltlos glauben möchte, weil das wird alles extrem verkürzt dann dargestellt, und wenn er so Ergebnisse präsentiert, wo man keinerlei Hintergrund kriegt zu dazu, was das für Randparameter hatte, und das wird dann so hingeklatscht als Ergebnis. Also beispielsweise eine Studie, wo Kinder im Alter von, ich weiß nicht, 2 Jahren oder so auf irgendwas getestet wurden, und dann wurden dieselben Kinder 5 Jahre später wieder auf dasselbe Ding getestet und dann irgendwann nochmal nach der Schule und dann nochmal irgendwann, wenn sie Erwachsene sind, und dann werden diese Prozentzahlen verglichen, aber da würde mich sehr, sehr stark die Details dieser Studie interessieren. Wie kann ich ein...
Und auf was wurden die getestet?
Auf kreatives Out-of-the-Box-Denken. Aber mit welchem Test kann ich kreatives Out-of-the-Box-Denken bei einem 16-Jährigen, bei einem 30-Jährigen und bei einem 2-Jährigen testen? Kann ich nicht die gleichen Fragen stellen.
Ja, ist auch sehr umstritten. Es gibt ja da Versuche, auch so konzeptuell sowas wie kreative Intelligenz oder sowas zu messen. Mhm. Und das ist relativ umstritten. Also da gibt es zwar Tests und so, aber es, ja, nicht alle sind der Meinung, alle Experten sind der Meinung, dass sich sowas so feststellen lässt.
Ja, es gibt dann am Ende noch ein weiteres Experiment, das angeblich da in Yale durchgeführt wurde, wo man Kindern Dinge zeigt, die, also wo sie quasi Figuren kennenlernen, die entweder kooperativ oder destruktiv mit ihren Mitfiguren umgehen. Mhm. Und dann wird eben gecheckt, welche sie sympathischer finden, mit welcher sie spielen möchten.
Okay.
Und das wird in unterschiedlichen Altern getestet, alles noch sehr im Babyalter, irgendwie so, was weiß ich, 4 Monate alt und 13 okay. Monate alt, irgendwie sowas. Und da sieht man dann wohl auch schon Veränderungen in dieser Zeit. Aber Da fallen mir auch nur so beim Zugucken fallen mir schon 20 Randvariablen ein, zu denen ich gerne wissen würde, wie man das rausgerechnet hat oder wie man das ausschließen möchte, dass die nicht auch einen Einfluss darauf haben. Weil das wird dann so einfach, in dem Film geht es so 1:1. Und an dem Ergebnis hier, die Prozentzahl sowieso, da sieht man ja, die werden von der Bildung verdorben. Und dann denkst du dir so, stopp. Ja, das kannst du so nicht daraus schließen, aber mehr Infos kriegst du dann halt nicht. Und der Film macht es dann halt einfach so. Und friss oder stirb. Nichtsdestotrotz will ich den Film jetzt auch nicht in so eine Ecke schieben, wo ich sage, das ist alles Bullshit, was da drin erzählt wird. Er stellt mir das nur so ein bisschen leichtfüßig zusammen, und ich finde, okay, vielleicht muss man das machen, wenn man im Kino über solche Themen sprechen will oder im Dokumentarfilm. Aber es ist sicherlich ein Kern in der Sache drin, wo man sich fragen muss, ist diese Art, wie wir heutzutage Wissen in großer Masse in alle Kinder reindrücken und quasi kein wenig darauf eingehen, was individuelle Begabungen sind. Ist das noch so nötig? Wir brauchen keine Horden von Fabrikarbeitern mehr, sondern wir brauchen allerlei Spezialisten in allen möglichen Gebieten und vielleicht müsste man dem irgendwie anders Rechnung tragen, als Schule immer noch so funktioniert, wie sie vor 50 und 80 Jahren funktioniert.
Also das interessiert mich jetzt, würde ich mir wahrscheinlich dann auch mal anschauen, weil eben in der Lehrerausbildung ist das absolut nicht das, was vermittelt wird. Also da kann man wirklich nur sagen, dass sich sehr vieles geändert hat und der Ansatz deutlich ein anderer ist als schon vor 20 Jahren.
Und ja gut, eben, vielleicht braucht das dann einfach noch 15 Jahre, bis sich das durchgezogen hat.
Also vielleicht, weil ich eben schon, ich meine, das Problem immer ist die Umsetzung von dem, was quasi das Ideal ist. Aber ich finde schon jetzt, dass das, was in der Schule passiert, sehr viel stärker sich daran orientiert, dass es eben unterschiedliche Arten von Schülern gibt, die unterschiedliche Talente haben und eben nicht alles danach bemessen wird, quasi wir haben eine Spitze und alles andere fällt dann davon irgendwie so in unterschiedlichen Abstufungen ab. Da hat sich, würde ich sagen, seit meiner Schulzeit schon eine Menge getan. Ich finde eigentlich, dass die Entwicklung eher in die andere Richtung geht. Aber deswegen interessiert mich jetzt dieser Film. Also ja,
ich bin
vielleicht werde ich mir doch auch mal anschauen.
Bin ja nun der Schule auch schon ein wenig entrückt und insofern bist du da wahrscheinlich deutlich näher dran. Ja, für mich war es jetzt auch einfach interessant, aber da kommt zum Beispiel auch eine Gymnasiastin aus Hamburg, die in Hamburg zur Schule geht, irgendwie, ich weiß gar nicht, 9. Klasse oder so, kommt da zu Wort, die ist wohl auch in der Presse mal, die hatte so einen Beschwerdebrief über ihre Schulzeit und über die Art, wie die Schule quasi, was sie von ihr verlangt, mal verfasst und der ist auch in der Presse recht breit diskutiert worden, habe ich im Nachhinein gelesen, ich hatte da nichts von mitbekommen. Und die wird da auch, kommt da auch zu Wort und was die so erzählt, ich kann das jetzt nur als eine einseitige Meinung von ihr halt zur Kenntnis nehmen.
Klar.
Da denkt man sich schon so, oh, what, ich möchte bitte mehr erfahren. Aber vielleicht gibt es da natürlich auch die andere Seite dazu, die serviert einem der Film nicht. Am Ende wird das alles so ein bisschen sehr romantisch, da ist dann so ein französischer Herr, der seinen Sohn ohne Schule hat großgezogen und der baut dann Gitarren und so. Da wollte ich kurz aufs Sofa kotzen, aber
Also wenn nur alle ihre Kinder zu Hause erziehen würden, dann würden sie alle Gitarre bauen.
Dann hätten wir jetzt nur noch Gitarrenbauer und zum Mond fliegen wir dann einfach nicht mehr, weil der Herr malt halt viel und alles in Ehren, was er da macht. Er arbeitet mit Kindern seit 70 Jahren und ich glaube, das ist auch toll, was er da für die Kinder tut. Aber wenn du deine Kinder mit als jemand, der malt und sonst irgendwas tust, homeschoolst und wir würden das alle so tun, dann haben wir halt in Darmstadt keine ESA stehen und fliegen nicht zum Mond. Das ist dann halt so. Gut, egal. Vielleicht mal anschauen und eine eigene Meinung.
Es klingt auf jeden Fall nach so einem Film, wo man das Gefühl hat, also er will auf jeden Fall was Gutes. Mhm. Also man kann ihm wahrscheinlich nicht vorwerfen, dass er irgendwie, dass er die falschen Motive hat oder sowas. Aber die Frage ist eben dann, ob der Film...
Ich will es nicht grundsätzlich verteufeln, weil ich auch nicht, weil ich bei diesen wissenschaftlichen Studien, was ich erwähnt hatte, vielleicht ist das ja so, dass wenn man die ganze Studie liest, dass es am Ende sozusagen korrekt zusammengefasst wurde.
Ja.
Aber die Art, wie der Film mir das präsentiert hat, hat bei mir aus wissenschaftlicher Sicht die Nackenhaare hochgeschossen.
Ja.
Und ich habe den gestern Abend geguckt, das heißt, ich hatte noch keinerlei Chance, das irgendwie nochmal zu recherchieren. Aber zumindest so, wenn man sich selbst als Eltern jetzt irgendwie auf die Schulzeit zuwandern sieht, so zwar ist es noch ein bisschen hin, aber die Schritte sind ja unaufhaltsam, dann denkt man sich schon so, oh, ich glaube, ich muss mich dringend noch einlesen, was und wie, was ich für Einflussmöglichkeiten habe und was ich eigentlich möchte für meine Tochter. Ja, genau, das war Alphabet.
Na, interessant. Werde ich mir wahrscheinlich auch mal anschauen.
Genau, gibt's auf Amazon. Aber eben nicht im Prime enthalten im Moment.
Okay.
Ja, dann ansonsten habe ich nicht viel Neues zu berichten. Ich bin im Moment dabei noch, also zum einen gucke ich noch Die Brücke weiter. Das habe ich ja, glaube ich, letzte Sendung. Unfassbar spannend. Vier Episoden sind's. Und ich habe jetzt drei gesehen. Die letzte steht mir unmittelbar bevor. Fingernägel kauen und so alles dabei. Also ich hoffe, dass das jetzt gut ausgeht, aber da äußere ich mich vielleicht nochmal zu, wenn es durch ist. Ansonsten gucke ich gerade Arrested Development. habe ich mir wieder ausgegraben. Hast du nie gesehen, oder? Hatte ich nee, das recht in Erinnerung? Nie gesehen. Ja, Jason Bateman das Problem, oder?
Ja, also würde ich sagen, Jason Bateman das Problem im Besonderen, aber eben die Abteilung Comedy ist für mich schwierig. Immer schon gewesen.
Okay.
Also, und es ist so dieses, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das bei Arrested Development auch so ist, aber alle Serien, die dazu führen, dass Leute sich gegenseitig die lustigsten Szenen nacherzählen oder Zitate so austauschen. Also da habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie eine gefunden, die ich dann auch lustig fand. Ich okay. weiß auch nicht, was los ist.
Ja. Aber Arrested Development ist definitiv anders als andere okay. Serien. Viele Witze sind so... Also die Figuren zum Beispiel selber wissen nicht, dass sie lustig sind.
Okay.
Was ich schon immer entscheidend finde, weil das regt mich immer an diesen ganzen, so wenn ich sowas wie Big Bang Theory oder sowas sehe,
okay.
wo die ja. dann das ja auch mit Lachern und so und dann mit Pausen für die Lacher.
Pausen für die Nicht-Lacher.
Ja, genau. Und das finde ich als ganz, ganz schrecklich. Arrested Development, da ist der Witz, ist oft... Ich kann man ganz schwer beschreiben. Manchmal ist der eigentliche Witz erst in dem Nachsatz von dem ersten Witz drin. Oder sagen wir, also da ist irgendwie irgendeine Reaktion von Figur A und du musst ein bisschen schmunzeln und als Reaktion sagt Figur B irgendwas völlig Abschätziges, weil sie gerade beleidigt worden ist oder irgendwas. Und da ist die eigentlich richtig harte Punchline drin. Und wenn du über den ersten Witz zu doll lachst, dann kriegst du den zweiten gar nicht mit. Das wird ja aber auch nicht, da wird ja auch keine Zeit gegeben, irgendwie den mitzukriegen, weil man irgendwie eine Lücke lassen würde oder so, sondern den kriegst du entweder mit oder nicht. Oder manchmal sind die Reaktionen auch noch subtiler, da wird gar nichts gesagt, sondern da, weiß nicht, passiert im Hintergrund irgendwas oder es ist nur eine Geste oder so, aber der Witz ist oft einfach irgendwie so eingebaut, dass es. Ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber ich finde den Humor von Arrested Development einzigartig und anders und sehr, sehr toll. Und was sie jetzt gemacht haben, ist ja, dass sie nach 5 Jahren Pause im Jahr 2018 diese Crew nochmal zusammenbekommen haben für nochmal eine neue Staffel. Und die will ich jetzt unbedingt sehen, aber bevor ich die einfach anklicke und wegbinge, habe ich mir gedacht, ich gucke mir die Staffel davor, die aus dem Jahre 2013, die vierte Staffel, nochmal an. Und das ist eh so eine bisschen besondere Staffel, weil die ist so in einer eigenartigen Schnittreihenfolge, sag ich mal, gemacht, weil die ist so erzählt, dass Figuren, dass die Kamera bei bestimmten Figuren bleibt über eine Folge und diese Figur begleitet und in der nächsten Folge begleiten wir quasi eine andere Figur und kommen dadurch nochmal zu Szenen zurück aus der letzten Folge, weil sagen wir mal, Figur A ist in Folge 3 jetzt die wir begleiten und dann begegnet Figur A irgendwie irgendwo Figur B und dann C und dann irgendwo vielleicht nochmal B und dann irgendwelchen anderen und wenn wir dann in der Folge darauf Figur B begleiten, dann sehen wir diese Szenen, die wir in der Folge davor gesehen haben, wo sie A begegnet ist, vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive und nochmal mit dem davor und dem dahinter aus Sicht dieser zweiten Person. Und das ergibt dann erst im Laufe der Staffel so ein kompletteres Bild. So du siehst dann manchmal Leute oder da passiert irgendwas im Hintergrund. Es gibt zum Beispiel so eine Szene, wo sie alle irgendwie verhaftet worden sind. Da sind sie alle auf so einem Polizeirevier und werden da alle vernommen. Und in der einen Folge siehst du halt, wie der eine hier vorne vernommen wird. Und im Hintergrund schreit irgendwer rum und da läuft irgendwer durchs Bild und die kennst du alle. Und du weißt halt, okay, die sind alle verhaftet worden, die müssen alle da in dem Raum sein. Aber du kriegst nicht mit, was da hinten am anderen Ende vom Raum ist. Und du siehst nur so manche Teile davon. Und in den nächsten Folgen bist du dann immer wieder in diesem Raum und siehst, was die anderen Figuren in dem Raum in derselben Zeit gemacht haben. Und so langsam baut sich ein Gesamtbild auf. Und diese Staffel ist dann irgendwie, ich weiß gar nicht, die ist von Netflix, ursprünglich war die nicht bei Netflix und Netflix hat dann aber irgendwie die Rechte gekauft und deshalb wird am Anfang auch immer eingeblendet, an original Netflix Series und dann kommt so ein Stempel, wo dann Semi draufsteht. Also ein Semi-Original Netflix Series. Und die haben das wohl dann nochmal irgendwie, jetzt entfallen mir die Details, vielleicht können die Hörer mir in den Kommentaren dann helfen. Ich habe mir das mal durchgelesen, aber es ist zu lang her. Die ist nochmal irgendwie so, ich sag jetzt mal, Director's Cut-mäßig irgendwie so Producers Cut irgendwas umgeschnitten worden in eine andere Reihenfolge, seit sie dann zu Netflix gewechselt ist. Und diese umgeänderte Version ist jetzt bei Netflix. Das heißt, ich gucke jetzt diese vierte Staffel nochmal und gucke eine andere Schnittfassung als die, die ich ursprünglich mal gesehen habe. Und es ist eh schon so eine Staffel, wo alles doppelt und dreifach passiert aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das heißt, ich bin im Moment dauernd verwirrt. Dazu kommt noch so ein Bug in der Apple TV Netflix App, die im Moment so einen bescheuerten Fehler hat, dass sie Folgen, die du gesehen hast, nicht als gesehen markiert. Was manchmal dazu führt, dass du irgendwie bist in irgendeiner Serie bei sagen wir mal der dritten Folge, hast die auf dem iPad geguckt, das iPad markiert korrekt, dritte Folge gesehen, nächste Folge, die zu gucken ist, wäre die vierte, dann guckst du auf dem Apple TV die vierte und die fünfte an einem Abend und dann machst du es zwei Wochen später wieder auf und dann sagt er dir wieder, ah, Folge 4 wäre jetzt das, was dran ist, weil er das überhaupt vergessen hat, dass du 4 und 5 geguckt hast und eigentlich, dass er bei 6 stehen müsste. Das iPad macht es richtig, das Apple TV macht da irgendwas falsch und markiert das nicht richtig. Der Bug ist wohl hinlänglich bekannt, das Internet ist voll davon. Ich warte jetzt darauf, dass sie es irgendwann mal reparieren. Führt aber dazu, dass ich jetzt da manchmal so in so Folgen reinschalte und das Gefühl habe, ich kenne das alles schon. Das kann natürlich A daherkommen, dass ich die Staffel schon mal gesehen habe. Es kann aber auch B daherkommen, dass diese Schnittfassung anders ist. Oder es könnte C daherkommen, dass mein Apple TV mal wieder Blödsinn gemacht hat und ich die Folge wirklich vor einer Woche gesehen habe. Lässt mich im Moment in so einem wirren Zustand. Bringt mich aber wieder voll in dieses Arrested Development Feeling rein. Und ich freue mich jetzt dann sehr, wenn ich mit der Staffel durch bin, dann endlich die 9 Folgen, die 2018er Folgen der 5. Staffel gucken zu können.
Sehr gut. Ja, vielleicht schaue ich es mir dann doch mal an. Also.
Ja, guck mal rein. Also musst du aber wahrscheinlich echt vorne anfangen, weil jetzt in den letzten Staffeln ist halt schon so viel Vorwissen nötig, um das zu verstehen, was da passiert. Weil es wird doch sehr schnell sehr wirr.
Gut, dann werde ich das mal tun. Bei Gelegenheit.
Genau, also Netflix hat da alles, was du dafür brauchst.
Sehr gut.
Ja, ansonsten bin ich nicht zu viel zum Gucken von Zeug gekommen. Ich habe jetzt noch eine Folge My Next Guest Needs No Introduction weitergeguckt, aber das muss man jetzt nicht einzeln besprechen. Das sind halt Interviews. Nach wie vor ziemlich toll, aber ja.
Nö, ich hatte auch keine Zeit. Ich höre im Moment eher wieder ein bisschen mehr Podcast, weil ich am Rumräumen bei uns bin. Also ich mache nicht viele Sachen, die kompatibel damit sind, dass man sich irgendwas anschaut.
Ja, und ich meine, wir müssen ja jetzt Podcast hören, weil wir müssen ja wichteln, ne? Da müssen wir jetzt erstmal sozusagen. Ja,
Pottwichteln, einhören, genau. Vorbereiten. Ja,
jetzt hätte ich beinahe gesagt, wir müssen uns den Gegner zurechtlegen, aber so ist das ja nicht.
Ja.
Ja, nee, also dann machen wir damit weiter.
Pottwichtel-Hausaufgaben machen.
Genau, ja, so das trifft es. Pottwichtel-Hausaufgaben machen, Dinge gucken, Dinge hören und alles vorbereiten, frisst eine Menge Zeit und das werden wir in der kommenden Woche dann auch weiter tun. Das ist für euch die Zeit, Kommentare zu schreiben auf sneakpot.de und für uns die Zeit, Sachen zu machen, damit wir nächste Woche wieder was zu senden haben. Also hat jeder was zu tun und wir danken fürs Zuhören. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.